Jedes Haus hat ein Grundgerüst, das es zusammenhält und trägt. Meistens ist das, was am wichtigsten ist, aber nur am Anfang zu sehen. Das Fundament, die tragende Wände oder auch die Stahlträger verschwinden. Nach und nach werden sie von Tapeten, Holzdecken und Laminatböden bedeckt. Wenn das Haus schließlich fertig ist, sind sie nicht mehr zu sehen. Und doch hängt die Haltbarkeit des Hauses nach wie vor von ihnen ab. Ob es Stürme, Hitze, Kälte oder andere Einflüsse unbeschadet übersteht oder seinen Zweck gut erfüllen kann, geht darauf zurück, ob die Grundlage fest und tragend ist. Egal wie alt, schön oder besonders ein Gebäude ist, die Grundlagen bestimmen über seine Standhaftigkeit. Das gilt nicht nur für Häuser, sondern auch für unser Leben und die Gemeinde. Kompetenzen, Außenwirkungen und angeeignete Fähigkeiten sind wichtig, aber in der Krise zählt vor allem die Basis. In diesem Frühjahr werden wir hier in der EFG Selb unsere Ältestenschaft bestätigen oder neu bilden. Dafür müssen wir die Grundlagen für diesen Dienst kennen. In der letzten Zeit haben wir uns als Gemeinde diesbezüglich mit der Frage, ob Frauen diesen Dienst ausüben dürfen, auseinandergesetzt. Dazu haben wir mehrere Informationsabende angeboten und die Gemeindeleitung hat eine Stellungnahme dazu erarbeitet. Ich werde heute die allgemeinen Grundlagen für diesen Dienst vorstellen und Frank wird am 21.03., also in 2 Wochen, auf die Konsequenzen der Frage nach dem Ältestendienst der Frau eingehen. Dabei ist es uns natürlich unmöglich, auf alles einzugehen, was nötig ist. Und deshalb verweisen wir auf die Stellungnahme der Gemeindeleitung zu dieser Frage. Wer die noch nicht erhalten hat, kann sich gern an die Gemeindeleitung wenden. Die Kontaktdaten sind auf unserer Website verfügbar. Zurück zu den Grundlagen. Es ist wichtig, dass wir Gottes Gedanken kennen und die Gemeinde und ihre Leitung genauso wie unser persönliches Leben auf nichts anderes aufgebaut ist. Es geht nicht darum, wen wir mögen, welche Meinung oder Vorlieben wir haben, sondern was Gott dazu denkt. Glücklicherweise hat er uns das zu einigen Themen in der Bibel mitteilen lassen. Natürlich müssen wir das interpretieren und auf unsere konkrete Situation anwenden. Daher gibt es unterschiedliche Anwendungen, die berechtigterweise nebeneinander existieren. Andere Gemeinden oder Traditionen, die sich auch an der Bibel orientieren, kommen teilweise zu anderen Schwerpunkten. Und diese Spannung können wir nicht auflösen. Es ist aber wichtig, dass wir uns mit der Bibel auseinandersetzen und damit ringen und im Austausch mit Gott erfahren, was er sich bei diesen Anweisungen gedacht hat und wie wir sie heute hier konkret umsetzen sollen. Das werden wir jetzt mit 1. Timotheus 2 mit den Versen 3 bis 7 machen. Diesen Text schrieb der Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus. Es ging ihm dabei vor allem um die Grundlagen für die Gemeindeleitung. Genau wie beim Hausbau müssen wir im Hinterkopf behalten, dass es hier nicht um Voraussetzungen geht, die man in einer Liste abhakt. Es bringt nichts, wenn der Stahlträger nur am Anfang hält. Das Haus und im übertragenen Sinn der Ältestendienst bleibt nur bestehen und kann erfolgreich sein, wenn die Grundlagen permanent halten. Sie sind also eher als Prioritätenliste zu verstehen. Und zwar nicht nur für Älteste, sondern für alle Christen. Bis auf die Fähigkeit, Gottes Botschaft lehren zu können, befinden sich darin keine Sonderaufforderungen. Diese Grundlagen gelten für jeden Nachfolger Jesu und eben im Besonderen für diejenigen, die einen Leitungsdienst ausüben. Damit ist aber nicht gemeint, dass Älteste perfekt sein müssen, sondern dass sie Vorbilder sind, diese Grundlagen in ihrem Leben umzusetzen. Was jetzt folgt, ist also nicht als Disqualifikationsliste zu verstehen, sondern die Grundlage für ein gutes Leben als Christ und im Dienst als Ältester. Wer diese Voraussetzungen nicht mitbringt, ist nicht schlechter. Aber wer diese Grundlagen im Leben oder Ältestendienst ignoriert, der wird scheitern und das schadet ihm und der Gemeinde. Das Fundament für unser Leben als Christ und natürlich auch für den Ältestendienst oder jeden anderen Dienst in der Gemeinde ist eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Nur wer ihn als Herrn und Retter für sich persönlich angenommen hat und das auch lebt, sollte einen Leitungsdienst in der Gemeinde übernehmen. Darüber hinaus lesen wir in 1. Timotheus 3 in den Versen 2 bis 7. Ein Ältester muss ein Mensch sein, der ein einwandfreies Leben führt. Er soll seiner Frau treu sein, er soll Selbstbeherrschung haben, besonnen leben und einen guten Ruf besitzen. Er soll gastfreundlich sein und fähig, andere zu lehren. Er darf kein Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern er soll freundlich und friedliebend sein und darf nicht am Geld hängen. Es ist nötig, dass er ein guter Familienvorstand ist und dass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seiner Verantwortung im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann für Gottes Gemeinde sorgen? Ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt inne zu haben und der Teufel seinen Stolz nutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Außerdem soll er einen guten Ruf bei den Menschen außerhalb der Gemeinde haben, damit er nicht ins Gerede kommt und in die Falle des Teufels tappt. Das Erste, was hier auffällt, ist, dass gar keine Kompetenzen oder Fähigkeiten genannt werden. Es steht nichts von Leitungsbegabung oder Kommunikationsfähigkeit. Paulus sagt auch nichts davon, dass die Leiter besonders beliebt oder für ihre visionären Gedanken bekannt sein sollen. Stattdessen liest sich das wie die Beschreibung eines Lebens in der Nachfolge von Jesus. Es geht hier um einen geeigneten Charakter und wie jemand sein Leben führt. Ich weiß nicht, wer von euch so eine Stellenausschreibung formulieren würde. Und gerade weil das so anders als erwartet ist, wollen wir auf die Kernaussagen genau hinschauen. Ich fasse die mal folgendermaßen zusammen. Ein Nachfolger Jesu, der den Leitungsdienst in der Gemeinde ausüben will, sollte folgende Grundlagen in seinem Leben beachten und umsetzen. Erstens, er ist treu in seinen Beziehungen, er ist selbstbeherrscht und er hat sich bereits authentisch bewährt. Über all dem steht, dass er ein einwandfreies Leben führt. Ich finde, das klingt ziemlich perfektionistisch, oder? Was ist damit gemeint? Fordert die Bibel hier von uns Perfektionismus? Nachdem sie so offen und ehrlich über Menschen im Alten und Neuen Testament berichtet hat, scheint das doch wohl eher unwahrscheinlich. Wer, wenn nicht Gott selbst, weiß, dass wir Menschen vieles sind, aber ganz sicher nicht perfekt. Paulus selbst schreibt doch an anderer Stelle, dass in ihm sein altes und neues Ich gegeneinander kämpfen und er nicht immer das tut, was Jesus will. Was meint also diese Aufforderung zu einem einwandfreien Leben? Wenn wir mit Jesus auf dem Weg sind, leben wir in zwei Welten gleichzeitig. Zum einen sind wir schon vollkommen bei Jesus und somit auch sündlos und rein. Das ist unsere Position. Zum anderen sind wir aber nach wie vor hier auf der Erde und sündigen und machen Fehler. Das ist unser Handeln. Unser Ziel hier auf der Erde ist, mit Jesu Hilfe zu werden, was wir sind. Mit unserem Handeln und Leben immer mehr unserer Position gerecht zu werden. Unser Ziel und Anspruch ist, vollkommen zu werden. Das beinhaltet aber, dass wir es noch nicht sind. Nur wer aus Fehlern und Rückschlägen lernt, kann vollkommen werden. Wer perfekt sein will, hat ständig Angst zu scheitern. Ein solcher Mensch steht seinem eigenen Wachstum im Weg. Was heißt das jetzt gerade für diejenigen, die einen Leitungsdienst in der Gemeinde ausüben wollen? Der Anspruch an Nachfolger Jesu ist für alle gleich. Älteste haben keine höhere Hürde, aber sie sollen Vorbilder sein, vollkommen zu werden, sich auf das Ziel hinzubewegen. Sie sollen andere durch ihr Leben ermutigen, mit allem Eifer auf das Ziel zuzulaufen. Dazu gehört auch, dass man von ihnen lernen kann, wie sie mit ihren Schwächen umgehen. Es geht also nicht darum, dass potenzielle Älteste perfekt sind, sondern dass sie trotz ihrer Fehler und Schwächen Vorbilder sind, indem sie genau damit umgehen. Es geht um den Willen, es mit Jesus richtig machen zu wollen, mit den eigenen Fehlern gut umzugehen, nicht sie auszumerzen oder so zu tun, als ob man keine hätte. Und worauf man in einem solchen Leben achten sollte, das folgt jetzt. Erstens, treu in seinen Beziehungen. Ein Ältester muss ein Mensch sein, der ein einwandfreies Leben führt. Er soll seiner Frau treu sein. Im Urtext steht hier Mann einer Frau. Wenn wir das lesen, könnten wir zu dem Schluss kommen, dass Frauen generell nicht gemeint sind. Aber meint Paulus das im geschlechtlichen Sinn? Oder ist das einfach seine Form der Anrede und er will auf was ganz anderes hinaus? Um das zu verstehen, müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, dass die Anrede, die Paulus verwendet, an vielen Stellen früher, also in älteren Übersetzungen, mit Brüder übersetzt wurde, an denen man heute richtigerweise Geschwister oder Brüder und Schwestern übersetzt. Ihr könnt euch das wie beim Doppelgebot der Liebe von Jesus vorstellen. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten und nicht liebe deine Nächste. Damit meint er aber natürlich nicht, dass wir nur Männer lieben sollen, sondern auch Frauen. Dafür passt er aber die Anrede nicht extra auf sie an. Ähnlich ist es in diesem Vers bei Paulus. Es geht ihm bei der Formulierung Mann einer Frau nicht um das Geschlecht, sondern ist seiner Anrede geschuldet. Was will er uns also stattdessen damit sagen? Sprachlich verwendet Paulus hier die Zahl 1, also Mann einer Frau. Es geht ihm nicht allgemein darum, dass jemand, der den Ältestendienst ausüben will, verheiratet sein muss. Es geht ihm darum, dass solch ein Mensch nur einen Partner hat. Aus der Bibel wissen wir, dass die damalige Zeit nicht wirklich anders war als heute. Treue in der Ehe war nicht der Normalfall. Die Juden ließen sich von ihren Frauen bei jeder Kleinigkeit scheiden. Also wenn man da in die Nachforschung geht, das ist wirklich Hanebüchen. Ja, hat nicht gut gekocht, Servus. Und die Griechen und anderen Völker waren nicht wirklich besser. Die verehrten freie Liebe. Und es ging sogar so weit, dass der Gang zu Prostituierten teilweise zum Gottesdienst dazugehörte. Treue ist aber ein Grundwert Gottes und wir Christen sollen das in unserem Leben widerspiegeln. Daher ist es nicht überraschend, dass Paulus diese Treue in Beziehung ganz besonders von Leitern in der Gemeinde fordert. Die erste Grundlage für den Ältestendienst ist Treue in Beziehung. Es geht hier nicht um Mann oder Frau, sondern darum, dass wenn man in einer Beziehung ist, dass man treu darin ist. Zweitens, selbstbeherrscht. Er soll Selbstbeherrschung haben, besonnen leben und einen guten Ruf besitzen. Er soll gastfreundlich sein und fähig, andere zu lehren. Er darf kein Trinker oder gewalttätiger Mensch sein, sondern er soll freundlich und friedliebend sein und darf nicht am Geld hängen. Neben der Aufforderung, gastfreundlich und fähig, andere zu lehren zu sein, geht es hier in verschiedenen Lebensbereichen darum, dass man sich selbst beherrschen kann. Paulus zählt hier Alkohol, Zorn und Geld auf. Aber diese Liste ist damit nicht abgeschlossen. Diese drei sind nur Beispiele für jeden anderen Bereich unseres Lebens, der uns zu wichtig werden und uns sogar beherrschen kann. Nur wer sich selber führen und disziplinieren kann, ist auch fähig, andere zu führen. Das gilt für uns alle, aber natürlich in besonderem Maß für diejenigen, die die Gemeinde leiten. Schließlich würden wir uns doch alle schwer tun, jemandem zu folgen, der sich nicht im Griff hat. Wenn ein solcher Leiter von uns berechtigterweise einen freundlichen Ton einfordert, käme in uns zuerst der Gedanke, dann mach's doch erst mal selber. Wir Menschen wollen Vorbildern folgen. Wir wollen sehen, woran wir uns orientieren können, und Gott möchte uns solche Leiter in der Gemeinde geben. Die zweite Grundlage ist die Fähigkeit, sich selbst zu beherrschen, anstelle von anderen Dingen beherrscht zu werden. Drittens, hat sich bereits authentisch bewährt. Es ist nötig, dass er ein guter Familienvorstand ist und dass seine Kinder ihn achten und ihm gehorchen. Denn wenn ein Mann es nicht versteht, seiner Verantwortung im eigenen Haus gerecht zu werden, wie soll er dann für Gottes Gemeinde sorgen? Ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt inne zu haben und der Teufel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Außerdem soll er einen guten Ruf bei den Menschen außerhalb der Gemeinde haben, damit er nicht ins Gerede kommt und in die Falle des Teufels tappt. Bewährung im Kleinen ist ein biblisches Prinzip. Ein Mensch bringt seine Gaben und Fähigkeiten zunächst in einem kleinen Rahmen ein, bevor Gott ihm eine größere Verantwortung überträgt. So kann man seine Gaben ausprobieren und trainieren. Außerdem schützt es vor Überforderung und in Bezug auf die Aufgabe vor großem Scheitern. Der naheliegende Rahmen für Bewährung im Bereich Leitung ist die eigene Familie. Es kann aber auch die Arbeit oder eine andere Gruppe in der Gemeinde sein. Damit verbunden ist, dass der Ältestendienst durch unser rechtliches Leben unterstützt wird. Auch hier geht es nicht um Perfektion, sondern darum, dass mein Leben hinter meinem Dienst steht und nicht im Weg. Wie glaubwürdig ist ein Leiter, dem nicht mal die eigene Familie folgt? Würden wir uns nicht wundern, wenn ein Lobpreisleiter vorne Musik macht und seine Familie währenddessen nach draußen geht und sich die Ohren zuhält? Oder einfacher ausgedrückt, trau keinem Bäcker, der seine eigenen Backwaren nicht isst. Bewährung hat mit eingeübter Authentizität zu tun. Es geht darum, dass wir immer derselbe Mensch sind und uns trauen, unsere Grundwerte überall zu vertreten. Die dritte Grundlage des Ältestendienstes ist, dass man authentisch ist und sich bereits in anderen Lebensbereichen als Leiter bewährt hat. Wie am Anfang erwähnt, geht es dabei nicht darum, jemanden zu disqualifizieren, sondern uns zu helfen, unser Leben mit Jesus zu führen. Unsere Leiter in der Gemeinde sollten gute Vorbilder darin sein, das umzusetzen. Nicht ohne Fehler, aber gerade auch im Umgang mit Fehlern. Wie können wir diese drei Grundlagen praktisch leben? Erstens, treu in Beziehung. Vielleicht denkst du jetzt, ich habe nur eine Frau, einen Mann und wir sind uns treu. Also habe ich alles erledigt. Aber ist das schon Treue in der Beziehung? Ich weiß nicht, ob euer Partner euch dafür loben würde und zufrieden ist, wenn ihr sagt, Schatz, ich bin bisher nicht fremdgegangen oder habe mich von dir getrennt. Gut, oder? Wahrscheinlich hätten wir eher ein unangenehmes Gespräch im Anschluss. Denn aktiv treu in der Beziehung zu sein, ist mehr als nicht untreu zu sein. Jesus hat uns in Bezug auf Ehebruch einen höheren Maßstab gegeben. Er hat gesagt, dass wir die Ehe schon dann brechen und damit untreu sind, wenn wir in Gedanken einen anderen Menschen begehren als unseren Partner. Das heißt, wir können uns nicht zufrieden auf die Schulter klopfen, wenn wir noch zusammen sind und miteinander reden. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir diesem Anspruch nur gerecht werden können, wenn wir Jesu Hilfe haben. Denn es ist nur eine Frage der falschen Situation und unsere Gedanken fahren Schiffchen mit uns. Wir sind beim Thema Treue also maximal abhängig von Jesus. Was können und sollen wir praktisch dazu beitragen? Wenn Ehebruch in den Gedanken anfängt, müssen wir uns genau überlegen, womit wir uns füllen. Dazu zählt natürlich, welche Filme, Bücher, Videos oder Webseiten sehe ich mir an. Aber noch viel mehr, mit welchen Menschen habe ich zu tun? Wer prägt meine Gedanken? Es gibt Einflüsse, die uns helfen, unserem Partner treu zu sein oder die das Gegenteil bewirken. Und ich rede hier nicht nur in Bezug auf Sexualität. Treu zu sein hat mit jedem Bereich unseres Lebens zu tun. Immer wenn wir in der Gefahr stehen, uns etwas von einem anderen Menschen zu holen, was uns eigentlich unser Partner geben sollte, kann es brenzlig werden. Was meine ich damit konkret? Wenn ich mir schwer tue, mit meinem Partner über für mich wichtige Dinge zu sprechen und mir stattdessen einen anderen Gesprächspartner suche, der mich besser versteht und mir deshalb insgesamt näher kommt als mein Partner, kann es zu einer Gefahr für mich werden. Nicht unbedingt in sexueller Hinsicht, aber in emotionaler oder seelischer Hinsicht. Zu wem werde ich wohl in der Krise flüchten, um mir Hilfe zu holen? Es geht mir hier nicht darum, gute, hilfreiche Freundschaften kaputt zu reden. Es geht mir darum, dass wir aktiv an der Beziehung zu unserem Partner arbeiten, anstelle passiv zu warten, bis irgendwas schief geht. Treue in der Beziehung können wir nur dann verfolgen, wenn wir aktiv an unserem Miteinander arbeiten. Auch wenn das ein riesiges Thema ist, was ich jetzt hier nur anreißen kann, möchte ich euch ein paar Fragen zur praktischen Umsetzung mitgeben. Erstens, wem erzählst du zuerst und am liebsten, was dir wichtig ist? Zweitens, von wem holst du dir deine Kuscheleinheiten oder Nähe? Drittens, wer darf dich am ehesten kritisieren? Und viertens, wenn du eine attraktive Person siehst, schaust du ein zweites Mal hin? Kommen wir zum zweiten, selbstbeherrscht. Vielleicht denkst du, ich habe keine Sucht und bin ein zurückhaltender Mensch. Also bin ich selbstbeherrscht. Doch auch dazu gehört etwas mehr. Der Einzige, der uns beherrschen darf, ist Gott. Und der tut es freiwillig nicht. Er will uns gewinnen und überzeugen. Er will, dass wir ihm freiwillig vertrauen. Er hat uns in eine schöne Welt gesetzt, mit vielen Dingen, die wir erleben, genießen und tun dürfen. Und er möchte, dass wir das eigenverantwortlich tun. Gott will uns nichts verbieten, aber nicht alles ist gut für uns. Vor allem nicht jedes Maß. Jede Sache, die wir erleben, kann gut oder schlecht für uns sein. Ich muss mich immer fragen, ob sie den richtigen Stellenwert hat. Ist es also okay, gutes Essen zu genießen? Na klar, Gott freut sich, wenn wir seine Schöpfung genießen. Aber wenn ich mich nur noch ums Essen drehe, es kein anderes Thema mehr für mich gibt oder ich mein Glück von einer guten Mahlzeit abhängig mache, dann schadet es mir und macht mich unfrei. Ist es okay, einen Ausflug oder Urlaub zu machen? Na klar, Wir brauchen Abwechslung und Erholung. Aber was, wenn das Einzige, was mich den Alltag überleben lässt, der nächste Urlaub ist? Vielleicht hat er dann den falschen Stellenwert. Ist es okay, anderen eine Freude zu machen oder gern beliebt zu sein? Na klar, das ist doch toll. Aber was, wenn ich meine Meinung nur noch an dem ausrichte, was die denken, denen ich gefallen will? Wenn ich abhängig davon bin, dass andere mich brauchen und gut finden, was ich mache, dann lebt nicht mehr ich, sondern ich werde von meinem Bild der anderen gelebt. Die von mir genannten Beispiele machen deutlich, dass wir in ganz unterschiedlichen Bereichen in der Gefahr stehen, unfrei zu werden und eben nicht selbst beherrscht zu sein. Jeder hat seine eigenen Bereiche, wo er oder sie anfällig ist. Das können wir nicht pauschal oder für einen anderen sagen. Wichtig ist, dass ich mein Leben von Zeit zu Zeit überdenke und es offen vor Jesus hinlege. Meine Fragen an dich sind: Erstens, was darf dir Jesus nicht wegnehmen? Bei welchem Thema reagierst du über, wenn es vielleicht angegriffen wird? Und drittens, sprich mit einem engen Vertrauten über dieses Thema Selbstbeherrschung, wo bist du frei oder unfrei? Manchmal fehlt uns der eigene Blick dafür oder wir sind betriebsblind. Wir brauchen jemanden, der nah an uns dran ist, es gut mit uns meint und vielleicht auch sagen kann, du, ich habe den Eindruck, der Bereich ist vielleicht zu wichtig. Drittens, hat sich bewährt. Wir alle müssen uns in unserem Leben bewähren. Beurteilen können das nur wir und Gott. Sind wir überall der, dieselbe? Wo verstellen wir uns und warum? Wenn ich Gaben von Gott bekommen habe, wie kann ich sie ausleben, entwickeln und für andere einsetzen? Ist mir bewusst, dass ich von Gott mit Absicht so geschaffen bin? Und dass ich nur dann glücklich werden und zufrieden werden kann, wenn ich so lebe, wie er es sich gedacht hat? Damit meine ich jetzt nicht, dass es nur einen richtigen Weg gibt für mich, aber dass es grundlegende Veranlagungen gibt, die ich beachten sollte. Bewährung hat etwas mit Einsatz und ja, auch mit Arbeit und teilweise Aushalten zu tun. Aber eben auch mit Erfolg und Erfüllung. Wir verpassen die besten Erlebnisse, wenn wir unser Potenzial nicht ausschöpfen. Wir erfahren nie, was wir mit Gottes Hilfe erreichen könnten. Und das ist schade. Meine Fragen an dich sind: Was kannst du gut? Was machst du gerne? Wo kannst du das trainieren oder vielleicht besser werden? Und wie kannst du damit anderen eine Freude machen oder helfen? So viel zu unserer persönlichen Umsetzung. In Bezug auf den Ältestendienst können wir uns selbst, aber natürlich auch die potenziellen Menschen betrachten und uns fragen: Erstens, wie lebt die Person in ihrer Beziehung? Unterstützen die nächsten Menschen, also ich sag mal die Familie, den Vorschlag, einen Leitungsdienst in der Gemeinde zu übernehmen? Wie sieht es mit der Selbstbeherrschung aus? Ist er oder sie frei oder getrieben? Gibt es Lebensbereiche, die ihn oder sie im Griff haben, anstatt umgekehrt? Und hat sich die betreffende Person schon in anderen Bereichen als guter Leiter bewährt? Ist er oder sie authentisch? Wie geht er oder sie mit Schwächen und Fehlern um? Wenn wir diese Grundlagen in unserem Leben mit Jesu Hilfe pflegen, dann hat unser Lebenshaus Bestand und es wird auch in Krisen stabil bleiben. Und das gilt auch ganz besonders für unsere Leiter in der Gemeinde. Denn Gott will, dass unser Leben gelingt und wir sein Ziel erreichen. mit ihm erreichen.